Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Hallo zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble hier auf meinsportradio.de. Wir müssen mal wieder über den Sport mit den Pfeilen reden. Wir, das sind in dem Fall meine Wenigkeit Christian Oehmicke und bei mir zu Gast, wie immer, unsere beiden Daten.de-Experten Kevin Barth und Marvin van den Boom. Hi, ihr zwei.
Hallo. Hallo, Christian.
Ja, wir müssen mal wieder darüber quatschen, weil größtenteils treffen wir uns heute, weil das World Matchplay bevorsteht, das zweitwichtigste Ranglistenturnier oder Main Event der Saison. Aber wir wollen natürlich mit einem Sieg von Michael van Gerwen anfangen, so wie sich das für uns gehört. Denn der hat in Hamburg gewonnen, beim European Darts Matchplay 2018, eins von vielen wahrscheinlich, oder German Darts Darts Masters war das, was so häufig war. Ich weiß es nicht mehr genau, ihr werdet mich sicherlich gleich aufklären. Auf jeden Fall, Kevin, Michael van Gerwen hat's gewonnen und hat das nicht nur souverän gemeistert, sondern auch noch unterwegs für ein kleines Highlight gesorgt.
Ja, also ich denke, am Ende bleibt vor allem, dass er zum ersten Mal seit ziemlich genau 5 Jahren auf die European Tour wieder ein neuen Darter gefallen war, den Michael van Gerwen bereits am Samstagabend geworfen hatte. Und er hat dann auch souverän im Endeffekt dann auch das Finale gegen einen Überraschungsfinalisten William O'Connor gewonnen, war da mit dem Average, glaube ich, auch lange über der 110, also ein absolut verdienter Turniersieg mit diesem Meilenstein. 5 Jahre lang musste man auf den neuen Darter warten, auf die European Tour, und dann ist er dann doch mal wieder gefallen.
Gegen Ryan Joyce, genau, in der zweiten Runde war es. Marvin, so ein neuen Darter ist natürlich immer ein Riesen-Highlight, gerade wenn man es dann live oder auch im TV sehen kann. Michael van Gerwen ist da trotzdem der Mann, der sowas häufiger macht. Was glaubst du, wie wichtig sind ihm so eine Geschichten dann doch noch auf der Bühne?
Ja, also van Gerwen ist ja schon ein Spieler, der auch auf Statistiken schaut, der sich gerne in Siegeslisten einträgt, in besonderen Statistiken. Er ist ja auch der Spieler mit dem höchsten TV-Average aktuell in einem Match. Und sowas macht sich immer gut. Und wenn dann steht, Michael van Gerwen bricht irgendwie den neuen Databann, das liest er sicherlich sehr gerne. Und generell was für die Fans auf der European Tour einfach auch wieder Zeit. Ich meine, 5 Jahre ist schon echt lange. Der Fluch des Ross Smith ist also jetzt gebrochen. Und für die Fans in Hamburg natürlich auch ein besonderer Moment, weil man geht ja immer zum Turnier als Fan und dann hofft man ja irgendwie drauf, dass irgendeiner dieses verdammte, perfekte Leck irgendwie spielt. Und van Gerwen hat es getan. Und aber generell war es ein sehr interessantes Turnier, viele Überraschungen auch und vor allen Dingen auch viele deutsche Spieler mit dabei.
Genau, Turnier in Hamburg vor deutschem Publikum also. Und du hast gesagt, nicht nur sehr viele deutsche Spieler dabei, sondern Kevin, ein Novum, zum ersten Mal 4 deutsche Akteure sogar in Runde 2.
Ja, genau, mit Max Hopp, Martin Schindler, Robert Marjanovic und Mike Langendorf tatsächlich. Alle vier von 6. Wir hatten ja dieses Mal 6 dabei, weil kurzfristig noch 2 Leute abgesagt haben. Wobei das schon auch irgendwie einen bitteren Beigeschmack hatte. Vor allem, weil wohl schon seit Wochen das Gerücht kursierte, dass Peter Wright halt Urlaub macht und dann hätte er halt einfach gar nicht melden müssen und dann kann man das anders regeln und ich finde es dann immer schade, wenn tatsächlich, es gibt 4 feste Startplätze für deutsche Spieler und es rücken dann, wenn solche Absagen so spät kommen, werden die weiteren Plätze über den deutschen Qualifier vergeben und 6 Deutsche, es ist halt für alle anderen ein bisschen unfair, klingt jetzt ein bisschen harsch, aber vielleicht ist es das tatsächlich. Aber im Endeffekt müssen auch erstmal 4 Deutsche irgendwie in die zweite Runde kommen. Und das ist in diesem Fall passiert. Vor allem Robert Marjanovic hat da eine sehr, sehr starke Woche gehabt, auch bei den beiden Players Championship Turnieren davor. Da war auch ein Achtelfinale dabei und ein Sieg gegen Peter Wright. Also wir haben letztens darüber gesprochen, dass der deutsche Dartsport gerade viel Spaß macht und das hat man bei diesem Turnier auch gesehen, auch wenn sie dann alle in der zweiten Runde ausgeschieden sind.
Ja, René Adams und Dragutin Horvat waren die anderen beiden noch, um das zu ergänzen, beide in der ersten Runde ausgeschieden. Mike Langdorf verlor dann gegen Gavin Price und Martin Schindler unterlag 3-6 gegen Joe Cullen. Über Max Hopp werden wir gleich noch reden. Aber noch kurz zu Robert Marjanovic. Der hat ein 101er Average in der ersten Runde gegen Jermaine Batimena gehabt und Marvin gegen Daryl Gurney, Nummer 4 der Setzliste. Tja, den hat er im Rande einer Niederlage gehabt. Was ging am Ende schief?
Ja, die Matchstarts, die haben leider nicht ihr Ziel gefunden und so ist es halt im Dartsport, wenn man die Matchstarts nicht verwandelt, dann kann man vorher noch so gut gespielt haben. Dann hat man am Ende unterm Strich verloren. Das war leider auch bei Robert Marjanovic der Fall, der aber doch wirklich sehr überzeugt hat. Denn in der ersten Runde gegen Jermaine Watimena, es ist eigentlich ein Spieler, der auch in absoluter Topform aktuell ist, eigentlich auch so stark spielt wie noch nie. Der hat 6-3 geschlagen, 101 Average, das war das beste Spiel, was ich jemals von Robi gesehen habe, auf der Bühne vor allen Dingen. Und ja, generell, Mark Landorf hat mich auch überzeugt. Im ersten Spiel so gegen Michael Barnard, der war jetzt zwar nicht so stark wie auf der Proto- oder Challenge-Tour, aber 6-1 war da auch schon eine Ansage. Also am Mittag ging es echt gut los. Und drei Deutsche waren weiter, von drei gestarteten. Und auch Adams hatte seine Chancen gegen Robert Thornton. Der hat einen 80 Average gespielt. Und da, ja, was Einfaches kriegt man leider eigentlich auf der European-Tour in der ersten Runde nicht. Aber es konnte The Cube leider nicht ausnutzen. Und auch bei Horvath war vielleicht gegen Jette Klaassen etwas mehr drin. Aber ich meine, vier Deutsche in der zweiten Runde, das war schon gut. Und vor allem die Leistungen diesmal nicht schlecht. Man hat es echt nicht gegen so schlechte Gegner gespielt. Gut, Mario Robert, Martin Schindler, das war vielleicht ein dankbares Los, da muss man so ehrlich sein. Aber man hat trotzdem auch Leute geschlagen, die man manchmal doch auf dem Niveau eher mit den Deutschen einzuordnen sieht.
Und über einen müssen wir noch reden, über Max Hopp. Der hat wieder sich für das European Tour Event qualifiziert, in der ersten Runde dann einen Niederländer geschlagen, mit schon nicht ganz so gutem Average. Aber dann, Kevin, gegen Ian White muss eigentlich ein bisschen mehr kommen inzwischen von Max Hopp.
Ja, es ist halt die Frage. Also er hat jetzt, glaube ich, seit seinem Titel auf der European Tour hat es selten geschafft, an das Spiel anzuknüpfen, was wir in Saarbrücken dann irgendwie von ihm gesehen haben, da bei diesem Titelgewinn. Ich kann mich an das World Series Event auf Schalke erinnern gegen Van Gerven, wo er ziemlich gut unterwegs war. Aber seither waren vor allem auf der European Tour auch Averages unter der 90 eher die Regelmäßigkeit dann auch bei Max. Und es ist jetzt halt die Frage, erwartet er sich da aktuell zu viel von sich selbst? Oder ja, er kommt halt momentan nicht regelmäßig an sein bestes Spiel ran. Und Ian White ist halt auch jemand, der vor allem dann auf der Pro Tour und European Tour jemand ist, wenn du den an einem falschen Tag irgendwie erwischt, dann kannst du auch gegen den verlieren. Der hat jetzt auch schon zweimal Michael van Gerven auf der European Tour geschlagen und ja, bei Max ist halt seit Saarbrücken, ich will jetzt nicht sagen, dass keine guten Ergebnisse da waren, aber leistungstechnisch hat er dieses eine Wochenende brillant gespielt in Saarbrücken und dann diese Konstanz so seither nicht mehr gezeigt.
Ich glaube, er spielt einfach fast so gut wie am Beginn des Jahres, nur mit dem Unterschied, dass er jetzt einfach häufiger Spiele gewinnt. Also gewinnt halt mal mit einem schwachen Average von 83 Punkten. Ich meine, gegen der gute Horvath in was Kopenhagen gewonnen, ja, das war auch nicht Bombe. Und jetzt hat er gegen Dick van Beuvenbode gewonnen, das war auch nicht so gut. Also er gewinnt einfach Spiele und macht halt Preisgeld für die Ranglisten, aber von der Leistungsfähigkeit her, wie du gerade schon gesagt hast, Kevin, es ist aktuell eher so wie am Anfang des Jahres. Ich glaube, es war auch sehr stressig für ihn jetzt auch die ganzen Wochen, gut für andere auch. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass er jetzt mit der Pause dann beim World Matchplay dann wieder besser spielen wird.
Das World Matchplay ist in dem Zusammenhang auch ein sehr gutes Stichwort, denn sein Erstrundengegner dort wird Ian White sein. Er hat also relativ schnelle Gelegenheit für eine Revanche, aber aufs World Matchplay kommen wir gleich noch zu sprechen. Noch kurz zu zwei anderen Spielern, nämlich zum einen Menzo Suljovic, über den wir ja auch in aller Regelmäßigkeit sprechen, der einzige Österreicher, der mit dabei war in Hamburg. Und er hat es bis ins Viertelfinale geschafft, wo er an Überraschungsmann William O'Connor gescheitert ist, über den wir gleich noch sprechen. Kevin, bist du zufrieden mit der Leistung von Menzo?
Also der Average war über 100 in dem Fall. Ich glaube, dass sich Mensur nicht so viel vorzuwerfen hat. Ich glaube, da ist das ein oder andere Doppel nicht gefallen. O'Connor hat sehr effektiv, sehr effizient gespielt. Ich denke, dass das in Ordnung ist, was Mensur da gezeigt hat, ohne jetzt irgendwie, also man kann natürlich sagen, ne, so ein Spieler wie O'Connor, sollte er eigentlich schlagen und so, er war auch in der Turnierhälfte, wo man sagen hätte können, naja, wenn man das so sieht, wer da dann am Ende im Finale gestanden ist, dass er da auch gut hätte hinkommen können, aber O'Connor hat das gegen ihn nicht schlecht gemacht. Also wie gesagt, Mensur spielt über 100 und verliert das Match trotzdem.
Ja, und über William O'Connor müssen wir natürlich reden. Neben vielen Überraschungen, die es in Hamburg gab, zum Beispiel ein Andy Bolton im Viertelfinale oder auch ein Stephen Bunting, von dem wir in letzter Zeit ja nicht so viel gesehen haben, im Halbfinale, war William O'Connor sicherlich die größte Überraschung. Schafft es bis ins Finale, bisher bei einem Major-Event noch nicht übers Achtelfinale hinausgekommen. Und dann Marvin schlägt ja in einer Woche Martin Atkins, den man aus der BDO vielleicht noch kennt, Rob Cross, Kim Heibrechts, Menzo Suljovic und dann eben Andy Bolton. Wo hat er das hergenommen?
Nochmal zu Martin Atkins, das ist nicht der Martin Atkins der Video. Es ist der Martin Atkins, wie sagt Dan Dawson immer, Brackets Wigan. Also es ist nicht der Martin Atkins, es ist tatsächlich ein anderer. Also man sieht es ja schon immer wieder jetzt häufiger auf der European Tour. Da kommen manchmal Spieler durch, die man nicht so auf dem Zettel hat. Das war Steve Lenn, wo war es? In Österreich, meine ich. Und jetzt war es O'Connor oder Andy Bolton im Halbfinale. Ich meine, das sind absolute Überraschungsspieler, die man so nicht auf dem Zettel hat.
Ohne Tourcard Bolton auch, glaube ich, der allererste Spieler, der ohne Tourcard in European Tour Halbfinale gekommen ist, glaube ich.
Ja, da sieht man mal, also was an so einem guten Wochenende mit guter Form halt möglich ist oder auch gute Auslosung, man braucht ein bisschen Glück. Ich meine, O'Connor ist jetzt kein unbekannter Spieler, auf keinen Fall. Der war schon oft beim World of Darts dabei, bei der WM war er dabei und hat auf der Pro Tour auch schon mal gute Leute geschlagen, aber so einen Run hat man für ihn auch noch nicht gesehen. Aber es ist eigentlich ganz erfrischend, dass immer wieder andere Leute auch auf der European Tour durchkommen. Auch wenn am Ende meistens der Sieger Michael Vergerven heißt, sind die Turniere so dann aber auch trotzdem noch interessant, als immer die gleichen Spieler zu sehen, wie zum Beispiel bei der World Series oder ähnlichen Geschichten.
Absolut. Also Michael Vergerven gewinnt in Hamburg und sorgt mit einem neuen Data auch mal wieder für ein Highlight. Wir kommen dann auch zu zwei Events, die ebenfalls in letzter Zeit stattfanden, und zwar über die wir nicht so gerne reden, über die World Series of Darts. Und während wir auch hier üblicherweise dann davon reden können, dass Michael van Gerwen auch diese Turniere in schöner Regelmäßigkeit gewinnt, Kevin, im Moment läuft's auf der World Series für den Maestro nicht so.
Nein, also vier Turniere hat er in diesem Jahr gespielt. Drei. Und hat halt bislang noch keinen Titel geholt. Und das ist sehr ungewöhnlich. Er konnte auch seinen Titel jetzt in Shanghai nicht verteidigen. Er hat aber dann entsprechend jetzt, also erst in Las Vegas gegen einen überragenden James Wade gespielt, der ein brillantes Match gegen Van Gerven abgeliefert hat. Und dann halt auch nochmal, dann in Shanghai keinen guten Tag gehabt gegen Michael Smith. Und dann wird sowas halt auch mal bestraft. Und man kann jetzt natürlich sagen, Michael van Gerven hatte keinen Bock auf die World Series. Aber ich glaube schon, dass das immer noch so ein Ehrgeizling ist, der irgendwie jedes Spiel gewinnen will. Und diese Ausreißer sind ja nicht neu in diesem Jahr. Also van Gerven hat zwar in diesem Jahr auch schon irgendwie 15 Titel gewonnen, aber da ist eben auch das frühe Aus bei den UK Open und dann eben auch solche Randnotizen wie jetzt auf der World Series, die schon auch irgendwie ins Gewicht fallen.
Definitiv. Also Mark van Gerven auf der World Series, der derzeit nicht gut unterwegs. James Wade hast du angesprochen. Der hat dann sein Halbfinale in Las Vegas denkbar knapp mit 7-8 gegen Gary Anderson verloren.
Matchstart gehabt, genau.
Rob Cross 8-3 gegen Peter Wright. Und dann im Finale standen sich Gary Anderson und Rob Cross gegenüber. Am Ende gewinnt Anderson. Rob Cross hat dann auch in Shanghai das Finale verloren. Marvin, so richtig läuft's auch für Rob Cross in diesem Jahr noch nicht, auch wenn es natürlich Meckern auf hohem Niveau ist. Aber vom amtierenden Weltmeister erwartet man natürlich, dass er dann ab und zu auch mal einen Titel holt.
Ja, schon. Also man merkt ihm auch an, dass es jetzt das zweite Jahr ist und es geht nicht mehr alles so leicht von der Hand wie im ersten Jahr. Auf der European-Tour überzeugt er mich aktuell noch gar nicht. Das ist ziemlich unkonstant. Auf dem Foto ist es auch nicht so gut. Er stand jetzt einmal im Finale auf der World Series. Hab ihn nach dem Finale in Las Vegas schon ziemlich angepisst gesehen. Also ich fand schon, dass ihn das sehr genervt hat, da den Titel nicht eingefahren zu haben. Und jetzt im Shanghai-Wochenende war es eher so, ja, er war einfach fertig, meinte er. Er war einfach irgendwie auf. Da war nicht mehr viel Energie im Tank. Und das hat man auch gesehen. Das hat Michael Smith da deutlich besser gemacht. Für den es auch eigentlich so der, ja, schon der größte Erfolg bisher war in seiner Karriere. So vielleicht, gut, der stand auch im Premier League Finale und hat schon World Youth Championship gewonnen, aber doch schon der größte RCTV-Titel. Und ja, Tour of Cross, ich denke schon, dass mit ihm auch beim World Matchplay zu rechnen ist oder auch bei den nächsten Majors, die dann am Ende des Jahres noch folgen. Ich denke einfach so, Weltmeister werden ist immer noch was anderes als Weltmeister sein und ich glaube, das muss er auch noch lernen, aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg, dass er das zum Ende des Jahres hin bei den wichtigen Majors dann auch wieder hinbiegen kann.
Gary Anderson, der in Las Vegas gewonnen hat, verlor in der ersten Runde gegen Ryan Lamb ein bisschen überraschend, denke ich mal, in Shanghai. Das Turnier hat am Ende Michael Smith gewonnen. Marvin, du hattest es schon angedeutet. Michael Smith hat ein richtig gutes Jahr, hat man das Gefühl. Kevin, Premier League-Finale, jetzt den ersten TV-Titel geholt. Was kommt da noch?
Ja, also man muss halt auch sagen, also in der Premier League hat er mich wirklich überzeugt, aber jetzt auf der World Series, als er da in Shanghai gewonnen hat, hat es ihm halt auch irgendwie in die Karten gespielt, dass er im Halbfinale und Finale auf zwei Gegner getroffen ist, die überhaupt nicht an ihr Spiel gekommen sind. Van Gerven war mit dem Average irgendwo bei knapp über 90. Cross war irgendwie völlig kaputt mit Jetlag und all dem Zeug. Und Smith ist in diesem Jahr, wie Hopp auch, gewinnt viele Spiele, ohne irgendwie an sein totales A-Game ranzukommen. Allerdings ruft er sein Potenzial auch immer öfter ab. Das sieht man vor allem dann auch auf der Pro Tour. Das hat man bei der Premier League gesehen. Ich denke schon, dass Michael Smith in diesem Jahr auch noch eine gute Rolle auch bei den Major-Turnieren spielen kann. Das war immer der Knackpunkt in der Vergangenheit, dass dort die Sachen nicht so geklappt haben, wie sie irgendwie hätten sollen. Und da ist das World Matchplay schon irgendwie jetzt auch so eine nächste Reifeprüfung für den Bully Boy.
Also Gary Anderson und Michael Smith gewinnen die beiden World Series Events. Die nächsten finden dann in Australien bzw. Neuseeland statt, Anfang bis Mitte August. Und dann geht's irgendwann in die World Series Finals. Wir machen eine kurze Pause und analysieren dann mal das Draw fürs World Matchplay, das wichtigste oder beziehungsweise das zweitwichtigste Major-Event des Darts-Jahres. Bis gleich.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir sind zurück bei einer Zwischenrufausgabe von Double Trouble und machen einen Ausflug nach Blackpool, denn dort findet vom 21.07. bis 29.07., also am nächsten Samstag beginnend, das zweitwichtigste Major-Event der Dart-Saison statt. 500.000 Pfund wird es dort an Preisgeld geben, was ausgeschüttet wird. Und wir haben uns gedacht, wir machen das mal ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft und teilen einfach mal die Viertel auf und gehen durchs Draw mal richtig durch. Es sind einige spannende Matches dabei, vor allem auch aus deutschsprachiger Sicht. Darauf kommen wir dann ganz am Ende zu sprechen. Und ja, wir fangen mal an mit den ersten vier Matches. Wer, glaubst du, wird sich denn hier im Halbfinale platzieren, Marvin?
Ja, ich gehe mal die Matches 1-1 durch. Also Herr Michael van Gerven, der trifft im ersten Duell auf seinen Landsmann Jeffrey de Zwaan. Da muss man ganz klar van Gerven natürlich favorisieren. De Zwaan hat zwischendurch der Pro Tour sehr gut gespielt, auf der European Tour gar nichts hinbekommen, beziehungsweise sich auch sehr relativ selten qualifiziert und da sehe ich auch keine große Gegenwehr, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn er ihn bei den UK Open geschlagen hat, aber das war ja kein wirkliches TV-Turnier in diesem Jahr. Also da sehe ich Van Gerven dann auch deutlich vorne und sehe ihn dann auch in diesem Viertel auch ganz klar als Sieger. Adrian Lewis, James Wilson, Lewis ist wieder im Kommen auf jeden Fall. Das muss man ganz klar so sehen. James Wilson hat sich auch zu einer 180er Maschine entwickelt in letzter Zeit, aber sehe da Lewis dann doch wirklich mit der besseren Form jetzt zuletzt vorne. Das nächste Duell ist schon etwas interessanter, Dave Chisnell, Keegan Brown. Chisnell spielt ein schlechtes Jahr, ein wirklich schlechtes Jahr, muss man sagen. Aber Brown ist jetzt auch nicht so in der Form, wo ich sage, er ist der Favorit in diesem Match. Aber hier halte ich es auf jeden Fall für möglich, dass Chisnell, bin zwar der Gesetzte in diesem Fall, nicht gewinnt. Möglich ist es auch bei Michael Smith gegen Johnny Clayton. Clayton kann gefährlich sein, wenn er sein Endgame spielt. Aber aufgrund der letzten Wochen und auch ja der ganzen Saison würde ich auf jeden Fall auch hier davon ausgehen, dass Michael Smith dieses Spiel gewinnt, wenn auch vielleicht etwas knapper.
Und im Viertelfinale Smith gegen Van Gerven, denkst du trotzdem, Van Gerven wird sich durchsetzen?
Ja, also genau, Van Gerven gegen Smith würde ich auf jeden Fall so sehen, aber aufgrund der sehr langen Distanz dann sehe ich dann da den Niederländer doch deutlich vorne, ja.
Alles klar, das nächste Viertel ist durchaus interessant, denn dort könnte es zu einem Achtelfinale zwischen Gary Anderson und Raymond van Barneveld kommen, Kevin.
Ja, könnte, da bin ich tatsächlich noch nicht so sicher. Ich fange mal an bei Daryl Gurney gegen Steve West. Das ist ein Spiel, wo ich schon auch Potenzial für eine Überraschung sehe, weil Steve West immer besser und konstanter wird. Da könnte es Gurney erwischen. Ich würde aber erst mal sagen, dass er sich durchsetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gervin Price nicht weiterkommt, muss ich sagen, gegen Joe Cullen. Da sehe ich schon auch, dass ein ungesetzter Spieler durchkommt. Ich denke, dass Gary Anderson sich gegen Stephen Bunting durchsetzt. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich Raymond van Barneveld gegen Kyle Anderson durchsetzt. Wenn er das tut, glaube ich, dass er in der zweiten Runde klar von Anderson die Grenzen, also von Gary Anderson, die Grenzen aufgezeigt bekommt. Und hier ist, denke ich, am wahrscheinlichsten, dass Anderson und Gurney im Viertelfinale aufeinandertreffen. Und da würde ich Gary Anderson irgendwie die besseren Chancen einräumen, auch wenn das World Matchplayer jetzt nicht so richtig sein Turnier ist, wenn mich nicht alles täuscht. Also, aber wenn man mich jetzt nach einem Tipp fragt, ich denke, dass Anderson ein gutes World Matchplay spielt und am Ende dann sich im Halbfinale wiederfindet.
Und Raymond van Barneveld, der in letzter Zeit ja immer so mit Lustproblemen zu kämpfen hatte, schätzte nicht so ein, dass er vielleicht beim World Matchplay die Kurve kriegen könnte.
Ja, van Barneveld und das World Matchplay, das ist jahrelang, 2010 war er im Finale und danach viele ungute Ergebnisse gehabt. Die hohen Temperaturen machen sich halt auch nicht so gut mit seiner Diabetes, das kommt auch noch dazu. Ich traue ihm zu, gegen Kyle Anderson zu gewinnen und würde mir halt einfach auch wünschen, einen van Barneveld mit hoher Motivation zu sehen. Und dann kann auch er ins Halbfinale kommen. Überhaupt keine Diskussion. Bei van Barneveld ist es immer so eine Geschichte, was ruft er uns denn tatsächlich ab? Und nach allem, was ich dieses Jahr halt auch schon von ihm gesehen habe, denke ich halt nicht, dass er beim World Matchplay sich irgendwie anders präsentieren wird als in den letzten Jahren. Ich glaube, dass bereits gegen Kyle Anderson Schluss sein kann. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie Marvin das sieht. Keine Ahnung.
Ja, ich halte es auch für möglich. Also
alles gut. Na, also ich habe dich nur kurz so nach deiner Meinung gefragt.
Ja, also ich denke auch, dass es möglich ist. Kyle Anderson hat die Chancen. Ich weiß nicht, Barney spielt keine World Series, bis jetzt hat schon auch Zeit, sich da wirklich darauf vorzubereiten. Also ich halte auch nicht für ausgeschlossen, dass Barney dieses Spiel gewinnt. Also ich sehe ihn da schon auch als kleinen Favorit, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, einen Anderson vorbeikommen sehe ich ihn dann aber auch nicht. Also an Gary Anderson dann, ne? Aber ja, ist alles beides möglich. Und es ist auch gut so, wenn es ein bisschen spannender zugeht. Man nicht vorher weiß, wer dann, ne?
Ja.
Kommt. Definitiv.
Du hast das nächste Viertel dann, glaube ich, auch direkt wieder, glaube ich.
Genau, das sind wir auch schon in der unteren Hälfte. Und das nächste Viertel ist vielleicht, wenn man sich so die Namen durchliest und die Form der letzten Wochen und Monate sich mal durch den Kopf gehen lässt, vielleicht das offenste Viertel, oder, Kevin? Marvin?
Ja, sehe ich auch so. Und ich sehe da auch nicht die Nummer 2 der Setzliste, Peter Wright, vorne. Der trifft zunächst auf Wille Klaassen. Ja, gut, der spielt auch nicht wirklich stark in letzter Zeit. Alles andere als das. Aber White, ich weiß nicht, also aus dem werde ich gar nicht schlau. Das ist es ist irgendwie nicht gut, aber dann auch wieder nicht schlecht und dann wieder ein gutes Spiel und dann er wechselt dann wieder immer noch seine Flights, Starts, alles, schafft's, alles, was er wechseln kann, neben seinem Shirt und seiner Hose auch die Starts. Und nein, ich glaube, dass das gegen Jelle Klaassen durchaus auch schon interessant werden kann, sollte Klaassen mal das bringen, was er dazu imstande ist, aber ich sage trotzdem, dass White dieses Spiel gewinnt. Und dann haben wir ein Duell, Kim Heibrechts und Henderson, das ist sehr, sehr offen. Meiner Meinung nach, Kim Heibrechts spielt auch wirklich nicht gut, also wirklich nicht gut. Und John Henderson ist immer für eine Überraschung. Ja, da hat er auch beim World Grand Prix letztes Jahr gezeigt, dass er auch bei großen Major-Turnieren stark spielen kann auf der TV-Bühne. Und da würde ich sogar fast sagen, dass Henderson das Spiel gewinnt gegen Heibrechts. Ja. Und sehe dann trotzdem aber White gegen Henderson wieder vorne. Also in diesem kleinen Achtel, dann ist das doch dann Peter Wright, den ich da vorne sehe. Dann Sam Whitlock, Richard North, auch sehr interessant.
Losglück für Whitlock, Fragezeichen.
Ja, ich weiß nicht. Also Whitlock überzeugt mich jetzt auch nicht so sehr. Also Richard North traue ich ihm den Sieg jetzt nicht zu, aber ich glaube schon, dass er ihm ein gutes Spiel liefern kann. Wenn North mal das zeigt, auch über das ganze Match gesehen. Also ein paar gute Lecks hat North immer dabei, aber auch manche Lecks, die sind zum Vergessen. Zumindest das, was er auf der European Tour bisher gezeigt hat. Ich glaube schon, dass Whitlock auch das mit Erfahrung machen wird. Und dann kommen wir zu dem Spieler, den ich in diesem Viertel jetzt vorne sehe, und das ist James Wade.
Da sind wir schon zwei.
Ja, kannst du mal sehen. Denn, Wade überzeugt mich jetzt wieder mehr. Also vor allen Dingen Las Vegas war top. Also gut, man kann das vielleicht nicht auf so ein Major-Turnier übertragen, aber da war der James Wade eigentlich, den man kennt, der war wirklich zur Stelle, wenn es sein musste, aber hat auch sehr stark gescored und das war jetzt ja nicht immer so seine Stärke. Aber sein Finishing ist ja immer eigentlich ziemlich on top, vor allen Dingen auf Tops und Doppel-10, aber doch, also Daniel Martirena hat sicherlich keine Laufkundschaft, auf gar keinen Fall, aber ich sage mal, dass James Wade sich in diesem Viertel durchsetzen wird.
Mensch, da wollte ich fragen, ob es frech ist, wenn ich James Wade als Favoriten in diesem Viertel anbringe und du machst das schon von ganz alleine.
Er ist sogar mein Favorit in dieser Hälfte, muss ich sagen.
Oh. Und er hat schon mal gewonnen, 2007, ne? Das muss er auch nochmal.
Das ist schon lange her, 11 Jahre her. Favorit in dieser Hälfte, das ist natürlich interessant. Das wirst du gleich begründen dürfen, denn es sind ja in deinem letzten Viertel auch zwei bekannte deutschsprachige Spieler dabei, Menzo Suljovic, Max Hopp, aber auch Rob Cross.
Ja, Menzo Suljovic hat hier eine Auslosung, die ihm nicht gefallen wird. Menzo Suljovic ist jemand, der ganz genau weiß, gegen wen er gut aussieht und gegen wen er nicht gut aussieht und den das auch im Kopf beschäftigt. Und Menzo Suljovic trifft auf Steve Beaton, ein Mann, der irgendwie seit Jahren immer sich konstant in den Top 30 hält, jetzt kein großer Bühnenspieler ist. Aber Menzo Suljovics Bilanz gegen Steve Beaton ist, glaube ich, 0-8, 0-9.
Ja, sowas.
Genau, und das wird ihn beschäftigen. Ich glaube, dass Menzo Suljovic sich gegen Beaton durchsetzen kann, dass er da irgendwie auch Favorit ist. Aber sollte er dann auf Max Hopp treffen, dann weiß er, dass er gegen Hopp 6 von 10 Spielen verloren hat. Und ich glaube, dass Menzo überhaupt nicht gerne gegen Max Hopp spielt. Da ist dann halt die Frage, was macht Max gegen Ian White? Macht er sich zu viel Druck, so wie er das beim World Cup gemacht hat? Und ich muss ehrlich sagen, dass ich Max schon auch so ein bisschen so einschätze. Wenn er sich nicht zu viel Druck macht, hat er eine gute Chance, Ian White, der ja auf der Bühne oftmals nicht sein A-Game abruft, zu schlagen. Das ist jetzt extrem schwierig. Also ich bin mal Pessimist und gehe von einem Zweitrunden-Match zwischen Suljovic und Ian White aus. Sehe dann bei Cross gegen King eine enge Geschichte, weil Rob Cross gefällt mir ebenso nicht, wie das Marvin auch schon gesagt hat. Und Mervyn King ist hier für eine Überraschung gut, das will ich ganz klar sagen. Darren Webster sollte sich wahrscheinlich gegen Steve Lennon durchsetzen. Cross vielleicht mit einem blauen Auge gegen King. Das heißt, wir hätten in der zweiten Runde hier in dieser Hälfte Suljovic gegen White und Cross gegen Darren Webster. Da könnte dann ein Viertelfinale Suljovic gegen Cross irgendwie, doch, habe ich das richtig? Ja. Suljovic gegen Cross dann im Viertelfinale, ja. Könnte sehr realistisch sein und dann kommt es absolut auf die Tagesform an. Also wenn Mensur irgendwie seinen Angstgegner Beaton bezwingen kann, dann kann das auch durchaus bis ins Halbfinale gehen bei ihm. Aber für mich ist tatsächlich halt James Wade einfach der Spieler, der diese Hälfte gewinnen kann, der eine gute Chance dazu hat, weil Peter Wright, Rob Cross, das ist die 2 und die 3 der Welt, aber sie haben beide mit ihrer Konstanz absolut zu kämpfen. Und du brauchst bei einem World Matchplay, wo die Distanz schon in der ersten Runde relativ lang ist und immer länger wird, brauchst du diese Konstanz. Und ich sehe weder Wright noch Cross tatsächlich irgendwie im Endspiel.
Okay, das waren ein paar interessante Dinge, die ihr angesprochen habt. Jetzt ist natürlich die Frage, der Titelverteidiger ist nicht dabei, Phil Taylor.
Als Experte. Nur im Fernsehen.
Als Experte. Und genau, er wird dann vermutlich, nehme ich mal an, dass er dann auch nach dem Finale seine Trophy übergeben wird, die Phil Taylor Trophy. Wird er fehlen im Turnierverlauf? Was meint ihr, Marvin?
Also er wird auf jeden Fall für Sky auch als Experte mit dabei sein, das haben die schon bekannt gegeben. Also er wird dem Turnier quasi in anderer Form neben der Trophäe erhalten bleiben. Ja, also Blackpool, Winter Gardens, das hat man schon mit Phil Taylor irgendwie verbunden. Muss man ehrlich so sagen. Aber ich denke, dass die letzten Wochen und Monate gezeigt haben, dass Phil Taylor nicht fehlt. Es fehlt, also er als Spieler, als Ikone fehlt natürlich schon, aber ich glaube, dass die PDC oder auch der Dart-Zirkus auch ohne Phil Taylor gut kann und auch weiterhin gut läuft. Klar, ist Phil Taylor eine Legende, das wird er immer sein, aber ich denke trotzdem, dass, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, die letzten Wochen haben eigentlich gezeigt, dass es auch ohne Phil Taylor ganz gut geht.
Alles klar, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache, und zwar,
ich hab's befürchtet,
werdet ihr mir sagen müssen, wer diesen Siegercheck von 115.000 Pfund dann einsackt. Und da Marvin gerade dran war, muss du jetzt leider anfangen, Kevin.
Oh Gott.
Der nimmt auch nicht teil.
Nee, der nimmt tatsächlich nicht teil. Ha, soll ich's tun oder soll ich's nicht tun? Ich sage James Martin Wade.
Das ist eine Bold Prediction. Marvin, was meinst du?
Ich fahre jetzt voll die Angsthasen-Variante und sage sag Michael van Gerwen.
Oh, ja, das sind wahrscheinlich zwei Tipps, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
Ich kann auch Gary Anderson sagen, aber es passt einfach nicht zum World Matchplay. Deswegen.
Nee.
Aber Christian, ich frage ja auch dich immer gerne.
Yeah.
Und du kannst das ist, weder van Gerwen noch.
Er kann jetzt Christian. Jeffrey de Swaan sagen.
Ne? Ja, ja, es ist immer recht langweilig beim Tippen immer nur auf Michael van Gerwen zu setzen. Aber es fällt tatsächlich schwer, irgendjemand anderen zu benennen, und deswegen bin ich einfach mal so mutig und sage, Rob Cross wird das World Matchplay holen und damit seine Form endgültig wieder erlangen, und ja, es ist dann, glaube ich, für ihn der erste Titel in diesem Jahr.
Nee, der hat schon eine Players Championship gewonnen.
Ja, aber. Na dann. Nobby White, ein einziges Turnierchen.
Wir werden es auf jeden Fall sehen, und zwar ab nächstem Samstag beginnend. Ja, ihr solltet auf jeden Fall nicht nur fleißig gucken. Wird es eigentlich auf Sport 1 übertragen?
Ja, ja, ganz ausführlich.
Dann solltet ihr auf Sport 1 gucken und natürlich fleißig auf daten.de lesen. Die Kollegen Marvin und Kevin und auch ein paar weitere natürlich geben sich.
Wir werden immer mehr.
Ihr werdet immer mehr. Ist das eine Drohung oder
eine Invasion?
Nein, also sehr viel Mühe, sehr viele Interviews, sehr viel Hintergrundwissen. Schaltet rein, lest es durch, hört vor allem weiterhin Double Trouble, und wir hören uns dann auf jeden Fall nach dem World Matchplay und werden mal schauen, ob unsere drei sehr unterschiedlichen Tipps dann irgendwie in Erfüllung gehen. Vielen Dank, Kevin, vielen Dank, Marvin, vielen Dank euch, und bis zum nächsten Mal bei Double Trouble.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.